Gott ist gegenwärtig. Wie schön, dass wir das wissen dürfen. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier auf der Tannenhöhe. Immer noch unter Corona-Bedingungen. Danke, dass Sie sich so treu an die Regeln halten und gekommen sind, trotz allem. Ja, wir brauchen es, dass wir uns unter Gottes Wort treffen, dass wir Gemeinschaft auch sehen. Danke, dass Sie sich aufgemacht haben. Ich bin Schwester Heidemarie Führer und wohne hier auf der Tannenhöhe im Ruhestand. Ja, wir feiern heute den zweiten Sonntag der Passionszeit, den Sonntag Reminiscere. Das lateinische Wort bedeutet Gedenke. Und so beginnt auch der Psalm 25, Vers 6, der dem Sonntag den Namen gegeben hat. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Und der Wochenspruch aus Römer 5, Vers 8 erinnert uns an das, woran wir immer wieder gedenken können. Denn Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes, der uns das Wort Gottes aufschließt und lebendig macht. Sie haben einen Liederzettel und mit diesem Lied, Ach sei mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, wollen wir uns auch unter die Gegenwart des dreieinigen Gottes stellen. Schwester Doris ist so lieb und spielt am Anfang eine Strophe am Schluss und die drei dazwischen sprechen wir miteinander. Ach, sei mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, auf dass uns nimmer schade des bösen Feindes List. Ach, sei mit deiner Liebe, Gott, Vater, um uns her. Wenn diese uns nicht bliebe, fiel uns die Welt zu schwer. Ach, heil'ger Geist, behalte Gemeinschaft alle Zeit mit unserem Geist und walte du bis in Ewigkeit. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast uns ermutigt, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen bei deinem Vater im Himmel, der durch dein Erbarmen auch unser Vater geworden ist. So kommen wir jetzt zu dir, um zu empfangen und zu finden, was nur du uns geben kannst. Verändere uns durch deinen Heiligen Geist, damit wir dir zur Ehre leben und zum Segen sind für unsere Nächsten. Amen. Können Sie mich gut hören? Schön. Ja, ich frage mal in die Runde. Welcher Prophet des Alten Testaments lief nackt, und das wird extra betont, barfuß 3 Jahre durch Jerusalem? Ja, schön, dass ich Sie mal ein bisschen herausfordere. Es war der Prophet Jesaja. Nach Kapitel 20, Vers 2, können Sie zu Hause nachprüfen. Man muss immer nachprüfen. Also Jesaja 20, Vers 2. Er lebte in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus, hatte Zugang zum Königshaus, war ein gebildeter Mann, also nicht irgendwer. Aber besonders wichtig: er war ein Knecht Gottes, und seinen dramatischen Anfang mit Gott, seine Berufung, lesen wir in Kapitel 6 seines Buches. Darauf kommen wir nachher noch mal kurz zurück. Doch bei der Geschichte, um die es uns jetzt geht, war es Herbst in Juda, nicht beginnender Frühling, Herbst. Die Ernte war eingebracht, es wurde Erntedank gefeiert, die Menschen waren fröhlich auf den Plätzen der Stadt. Und da kam dieser Jesaja, noch junger Mann, auch dazu. Er hatte ein Instrument dabei, vielleicht eine Art Gitarre, eine kleine Harfe, das wissen wir nicht, das kommt nicht raus im Bibeltext. Und als er so die ersten Akkorde anschlug, da versammelten sich die Leute um ihn. Sie merkten, das ist ein Straßensänger, ein Bänkelsänger, finden sie ja in Villingen an vielen Ecken. Und der Mann konnte etwas, das hörte man und sah man gleich. Also kamen immer mehr dazu. Ohne Maske, gab nicht Corona damals, aber sie waren so wie wir, versammelten sie sich um ihn. Und die Gelehrten, die sich mit der hebräischen Sprache auskennen, sagen, dass dieses Lied, das Jesaja da anstimmte, ein Juwel der Dichtkunst ist. Ich kann das nicht beurteilen. Aber man sagt, es sei sozusagen ein Stück Weltliteratur. Es steht in Jesaja 5. Nach einem schönen Vorspiel auf seinem Instrument begann der Sänger mit dem Text. Ich singe es nicht, ich lese Kapitel 5, Vers 1 im Jesaja. Wohlan, ich will meinem Lieben singen, ein Lied meines Geliebten von seinem Weinberg. Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fruchtbaren Ort. Die Menge ist still geworden. Er wird ein Liebeslied singen, denken sie. Wie schön. Und so kommen immer mehr zusammen, Junge und Alte, Reiche und Arme, Gelehrte und Handwerker, alles bunt durcheinander. Und wenn es um einen Weinberg geht, dann wussten die Leute Bescheid. Wer einen hat, ist reich, ist zu beneiden. Aber einen Weinbergbesitzer muss man nicht beneiden um die Arbeit, die er damit hat. Hier wird genickt. Und Jesaja besingt jetzt sogar die Arbeit im Weinberg. Vers 2 heißt es, er hat ihn verzäunt und ihn von Steinen gesäubert und hat köstliche Reben hineingepflanzt. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter hinein und wartete, dass er Trauben brächte. Aber er brachte schlechte Beeren. Die Leute nickten anerkennend. Der Mann kann nicht nur das Versmaß richtig setzen, er versteht auch etwas vom Winzerhandwerk. Sein Freund hat einen Zaun um den Weinberg gemacht. Viele Pfosten, Bretter, Seile hat er dazu hergeschleppt. Und es ist ihm wichtig, dass nicht Hinz und Kunz dahin durchtrampelt. Oh, und das Auflesen der vielen Steine geht ins Kreuz. Das habe ich zum ersten Mal als junge Bibelschülerin erlebt in Eidlingen. Da wurde auf die ganze Klasse abkommandiert zum Steinesammeln. Ich sage Ihnen, ich habe noch nicht gewusst, dass in einem Stück Acker in Eidlingen so viele Steine sein können. Es kamen auch immer neue dazu. Ja, und dann erzählt Jesaja weiter. Der Weinbergbesitzer ist auf den Markt gegangen und hat edle Reben gekauft, nicht irgendwelche billigen Dinger. Nein, es waren die besten, die er finden konnte. Und er hat auch alles bezahlt, was dafür nötig war, um die besten zu bekommen. Und die pflanzte er dann im Schweiße seines Angesichts in den Boden. Schönen geraden Reihen. Das ist bis heute faszinierend, oder? Wie die das hinkriegen. Wenn man durch so eine Gegend fährt, immer ganz gerade. Dann noch den Turm, damit es bewacht wird, das Stück Land. Und die Kelter, um die Trauben weiter verarbeiten zu können. Es sah alles wunderbar aus. Aber vom Anschauen allein gedeiht keine Rebe. Sie braucht ein gutes Klima und viel Pflege. Das haben mir die Schwestern erzählt, die aus dem Unterland kommen. Ja, die können ein Lied davon singen, was für eine Arbeit ein Weinberg macht. Das beginnt schon im Januar, dass man mit der Rebschere die steilen Hänge hinaufgeht und sehr sorgfältig die wilden Triebe wegschneidet. Das geht ins Handgelenk. Ich habe gelesen, dass eine Rebe statistisch gesehen 17 Mal im Jahr mindestens besucht wird. Das ist ein hohes Maß an Zuwendung, an liebevoller Fürsorge, an Liebe und Können. Der Herr des Weinbergs besucht seine Reben. Auch heute, auch hier in diesem Gottesdienst, wenn Sie sich im Hauskreis versammeln oder in unserer stillen Zeit mit der Bibel. Der Weinbergbesitzer besucht uns und legt das Licht seines Angesichts auf uns. Er segnet uns. Und spätestens jetzt merken wir gewiss, dass der Weinbergbesitzer in diesem Lied Gott ist. Und das Volk Gottes damals und wir heute, das ist sein Weinberg. Die einzelne Rebe ist jedes einzelne Gotteskind. Und damit sind also wir gemeint, alle, die wir hier versammelt sind. Jeder ist eine Rebe in diesem Weinberg. Und der Weinbergbesitzer hat alle Kraft darauf gewandt, dass es den Reben gut geht. Er scheute keine Mühe, haben wir gesehen, keine Kosten. Nur das Beste war gerade gut genug. Dann singt Jesaja davon weiter, dass Gott auf die Frucht seiner Bemühungen wartet. Er erwartete edle Trauben. Für einen edlen Tropfen, nicht für eine saure Plörre, für einen edlen Tropfen. Und eines Tages ging er wieder durch die Reihen seines Weinbergs und dann sieht er, da kommt was. Ja, aber was kam, war ihm wirklichen Sinne des Wortes eine herbe Enttäuschung für ihn. Saure, herbe, ungenießbare, winzige Dinger wuchsen da. Und als er sie probierte, musste er sie sofort ausspucken. Nichts zu machen. Der Weinberg hatte die Erwartungen seines Besitzers nicht erfüllt. Trotz aller Bemühungen, trotz aller guten Bedingungen, trotz der hohen Investitionen, die Reben brachten keine genießbaren Trauben, keine gute Frucht hervor. Jetzt ändert Jesaja die Tonart seines Liedes. Aus Dur wird Moll. Und er spricht die Umstehenden direkt an. Ich lese die Verse 3 und 4. Nun richtet, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda und ihr Gottesdiensthörer auf der Tannenhöhe, richtet zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht an ihm getan habe? Warum hat er schlechte Beeren gebracht, als ich erwartete, dass er Trauben brächte? Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht an ihm getan habe? Und nun fragt Gott, warum hat er schlechte Beeren gebracht, als ich erwartete, dass er Trauben brächte? Die Warum-Frage stellen meistens wir. Warum geht es mir so und so? Warum hört mich Gott nicht. Aber jetzt fragt Gott einmal, warum bringst du keine gute Frucht? Gott hat Erwartungen an seinen Weinberg, an seine Reben, an uns. Ja, in der Regel haben wir Erwartungen an Gott. Herr, bitte tu dies. Herr, bitte tu das. Lass mich nicht durch die Prüfung fallen. Schenke eine produktive Sitzung im Team. Mach, dass der Querkopf der Gruppe heute die Grippe hat, damit er uns nicht stört. Ach, Herr, du weißt, mein Sohn ist in der Pubertät. Gib, dass wir heute mal nicht aneinander geraten. Und so weiter und so weiter. Wir dürfen beten. Wir dürfen Gott in den Ohren liegen mit unseren Bitten. Das ist biblisch. Ich lese dazu mal 3 Psalmworte. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Oder Gott, ich bin in großer Not, höre auf mein Schreien, rette mein Leben. Oder das schöne Wort aus Psalm 143, er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Das ist die eine Seite. Ich darf Gott bitten, ich darf erwarten, dass er mich hört. Aber darüber wollen wir nicht vergessen, dass Gott auch von uns etwas erwartet, denn er hat viel an uns gewandt. Wir könnten ihn schon am Morgen fragen, Herr, was erwartest du, dass ich heute für dich tun soll? Einen Brief schreiben? Ach, E-Mail natürlich. Telefonieren? Einen Besuch machen? Was erwartest du heute von mir? Oder einfach mal Zeit zum Gebet nehmen für andere. Etwas auf dem Herzen tragen. Oder wir sagen auch, Herr, in deinem Namen will ich die Spannung aushalten im Büro, weil ich mich zu dir halte. Du hast mir deinen Geist gegeben. Drum will ich auch im Umgang mit meinem Sohn geistlich reagieren, auch wenn er mich nervt bis zum Letzten. Wir könnten sagen, lieber Herr, du umgibst mich von allen Seiten und hast Acht auf mich. So will auch ich auf meinen Nächsten Acht haben, besonders auf den, der in Not ist. Herr mein Gott, was erwartest du heute von mir? Was verherrlicht dich? Wie kann ich dir zur Ehre leben und handeln? So ähnlich könnten wir auf Gottes Erwartungen eingehen. Zumal wir die Unterstützung durch den Heiligen Geist haben. Das hatten sie damals noch nicht. Und die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, ja, das sind Trauben. Prall, saftig, die holt man sich gerne. Welch ein fruchtbringendes Programm nach Galater 5, Vers 22. Solche Edelreben sind inzwischen gepflanzt in Gottes Weinberg. Reminiscere, Gedenke, bedenke, was der Herr alles an seinen Weinberg an mich gewandt hat. Reminiscere. Eigentlich ist es ja ein ganz einfacher und logischer Sachverhalt, der von Jesaja besungen wird. Ein Weinberg, für den alles getan wurde, der bringt gute Trauben hervor. Ein nüchternes Bild. Ist überhaupt nicht romantisch, ganz nüchtern. Ich will mal ein paar neutestamentliche Stellen damit verbinden. Da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ja, seid es doch einfach. Nicht jammern, nicht klagen über die Fäulnis dieser Welt, seid Salz, seid die Traube, die er sich gedacht hat. Und das Zwillingswort dazu, ihr seid das Licht der Welt, leuchtet. Strahlt es aus, vertreibt die Finsternis der Bosheit, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, versteckt euch nicht, strahlt es aus, damit sie euren Vater im Himmel preisen, damit sie ihn kennenlernen. Oder das schöne Wort von Jesus in Johannes 14, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also, stellen wir die Diskussionen und Debatten ein, ist es wohl so gemeint und das kann nicht sein. Halten wir seine Gebote, sein Wort, richten uns danach. Wir lieben ihn doch. Und daraus folgt, weil ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Tut es. Bringt diese Frucht hervor. Dann hört der Neid auf, dann schielen wir nicht nach dem, was der andere hat, wir lieben ihn einfach. Ich weiß, dass man das von hier in einfachen Worten sagen kann. Aber wenn es dann so knistert und knackt in der Gemeinschaft, dann brauchen wir die Hilfe und Unterstützung des Heiligen Geistes immer wieder. Aber wir dürfen uns auch gegenseitig ermutigen. Verurteile ihn nicht. Gott kommt mit ihm zurecht. Oder trage ihn. Denn du wirst auch getragen. Und unsere Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Und so könnten wir nun, das wäre eine schöne Bibelarbeit, das ganze Neue Testament durchgehen und die Trauben bestimmen, die der Weingärtner erwartet, die er an uns sucht. Warum tut er das? Es ist Gottes große Liebe, die sich danach sehnt, dass seine Reben, seine Kinder gute Früchte bringen, dass sie genießbar sind für die Menschen, die davon essen und dass sie dann den Besitzer des Weinbergs darüber loben, weil die so gut schmecken. Paulus sagt es ganz einfach, er sagt, wandelt würdig des Evangeliums. Wandelt würdig des Evangeliums. Vier Worte, die kann man sich so einprägen. Wenn es dann schwierig wird, damit es in uns aufklingt, wandelt würdig des Evangeliums. Doch wie steht die Sache? Gott stellt fest, es war alles vergebliche Liebesmüh. Rein geschichtlich singt Jesaja dieses Lied vom Volk Israel. Das war damals von Gott weit abgedriftet. Und das reinigende Gericht Gottes ist nicht mehr abzuwenden. Sie stehen davor und Jesaja, nachher auch Jeremia, müssen es verkünden. In den folgenden Versen erleben wir deshalb den zornigen Gott. Ich lese die Verse. Oder Schwester Doris, könntest du es mal lesen? Könnte ich vielleicht mal meine Stimme etwas regenerieren? Einfach hier diese Verse da. Was?
Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.
So viel Liebe gleich auf einmal. Der Zorn Gottes. Das schmerzt. Das tut weh, wenn wir das lesen, oder? Aber ist es nicht so, dass Gottes Wort immer weh tut, wenn es uns trifft wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Es sei denn, wir haben uns schon so abgeschottet, dass uns das Wort gar nicht mehr so trifft, weil wir denken, alles gut. Ja, wir könnten den Fehler machen, die Achseln zu zucken und zu sagen, ist lange her, was damals in Israel passiert ist. Geht uns in der Weise so nichts an. Wir, die neutestamentliche Gemeinde, wir sind doch viel besser dran. Inzwischen hat sich Golgatha ereignet, bald kommt wieder Karfreitag, Ostern. Die Auferstehung Jesu ist Tatsache. Und inzwischen ist der Heilige Geist ausgeschüttet worden und hat Wohnung in uns genommen. Also dieses Gewitter des Zornes Gottes betrifft uns so nicht mehr. Das stimmt, aber ist es nicht auch so, dass es leicht dahin kommt, dass wir in so eine Gewöhnung hineinkommen, so etwas schläfrig werden, dass wir uns in Sicherheit wiegen, unsere Schuld ist vergeben, wir sind wiedergeboren. Mich hat es sehr umgetrieben, dieser Text. Ich habe so lange gebraucht, weil ich auch dachte, also mit dem Zorn Gottes aufhören, denn da hört die Perikope auf. Aber da fiel mir ein, dass Jesus sagt in Lukas 12, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wurde uns nicht sehr, sehr viel gegeben? Die Bibel. Das Handwerkszeug Gottes, sein Geist, die Boten Gottes, dass wir einander haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Es wurde uns so viel gegeben. Ein Ausleger sagt, Gott sieht Christen vor sich, an die er sein Größtes und Bestes gewendet hat, aber hinter der frommen Fassade erblickt er Trägheit des Geistes, bewusstes Hinweggehen über die Not des Mitmenschen, Mangel an Opferbereitschaft, ständiges Beschäftigtsein mit sich selbst, total ausgefüllt sein mit dem, was man im eigenen Interesse für nötig hält, in die eigenen Probleme so verfangen sein, dass man die der anderen nicht sieht. Die Gerechtigkeit ist überall da verletzt, wo wir die guten Gebote Gottes verlassen. Zitat Ende. Reminiscere ist ein Tag, um das Gewissen zu erforschen und wirklich aufrichtig zu fragen, Herr, wo bin ich abgewichen? Wo stehe ich eigentlich? Wo bin ich träge geworden? Welcher Fruchtansatz ist vertrocknet oder bitter oder nutzlos? Zeig's mir, Herr. Darüber will ich Buße tun. Jesus sagt in dem einzigartigen Weinbergskapitel 15 im Johannesevangelium, er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, beachtet er nicht. Doch, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, da sagt er, oh gut, alles gut. Nein, er sagt, die reinigt er nochmal, damit sie mehr Frucht bringt. Das ist sein Programm mit uns. Und als Jesaja selbst von der Herrlichkeit Gottes überwältigt ist, in Kapitel 6, da ruft er erschrocken aus, weh mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, mit meinen Augen gesehen. Und dann kommt ein Bote, ein Engel und reinigt seine Lippen. Das ist durchaus schmerzlich. Es ist kein Vergnügen, wenn ich über der Bibel sitze und mich über ein Wort erschrecke. Aber es dient der Reinigung, der Korrektur, der neuen Ausrichtung. Das ist auch Evangelium. Und danach entwickelt sich Jesaja zu der großen Prophetenpersönlichkeit, die wir kennen. Er ruht sich nicht aus auf der ersten Begegnung oder der zweiten oder dritten. Er entwickelt sich, er wächst. Er hört Gott zu, der ihm jeden Morgen das Ohr öffnet. Er predigt, tröstet, reißt geistliche Horizonte auf und zeigt mit großen Worten immer wieder die Perspektive des Glaubens auf. Wir tragen viel Verantwortung in der Gesellschaft, in der wir hineingestellt sind, in die wir hineingestellt sind. Unsere Mitmenschen und Zeitgenossen brauchen die guten Früchte des Evangeliums heute mehr denn je. Sie brauchen Liebe, Freude, Zuversicht, Hoffnung, brauchen die Einladung, Rebe am Weinstock zu werden, die Einladung, zu Jesus zu gehören mit dem ganzen Leben. Meine Lieben, ich sag's mal salopp, Sie brauchen was Gescheites zum Essen. Von YouTube und Instagram und Konsum können Sie nicht leben, werden Sie nicht satt. Und dafür tragen wir die Verantwortung, die wir unsere Bibel lesen. Und das schenke uns unser Gott, dass wir danach leben und handeln. Reminiscere ist auch der Tag, an dem wir besonders an die verfolgten und bedrängten Christen in aller Welt denken und im Gebet für sie einstehen. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass auch uns die Stunde des Leidens für Christus schlagen kann. Vielleicht schneller, als wir denken. Sie schlug für einen Jesaja und für einen Daniel. Sie schlug für Petrus und Paulus. Sie schlug für Dietrich Bonhoeffer und viele andere. Und sie schlug auch für Simone Beck, die im Mai 2017 in Kabul ermordet wurde. Ich habe ihre Geschichte in diesem Buch aufgeschrieben. Sie hört als Kind den Ruf, Missionarin zu werden. Und in einer eindrücklichen Weise gehorcht sie diesem Ruf ihr Leben lang. Sie lässt sich dann nach Afghanistan rufen als Sprachforscherin, als Linguistin, lebt mit einer Volksgruppe in einem 3000 Meter gelegenen Hochtal unter dem Hindukusch. Aber mit 44 Jahren fällt sie einem schlimmen Verbrechen zum Opfer. Ich empfehle Ihnen dieses Buch gerade heute an diesem Tag. Wir gedenken besonders an die Christen im Irak, aber vergessen Sie auch die Christen in Afghanistan nicht, die sehr, sehr einem Leidensdruck ausgesetzt sind. Der Bibellehrer Ron Kupsch, der am Martin-Butzer-Seminar in Bonn wirkt, ist so ein Bengelhaus des Nordens, hat eine ausführliche Rezension geschrieben, aber in einer persönlichen Mail an mich schrieb er: Ich hoffe sehr, dass das Buch junge Leute aufrüttelt, die manchmal schon die Theodizee-Frage stellen, weil sie einen Schnupfen haben. Wir brauchen dringend ein neues, widerstandsfähiges Interesse an der Mission, auch im eigenen Land. Ganz ohne Missionsromantik. Und das ist mir total aus dem Herzen gesprochen. Das ist auch eine Frucht, die Gott sucht. Wo sind die Missionare in Deutschland, im Ausland, in diesen Ländern, die so wenig vom Evangelium wissen? Die Frucht, die Gott sucht, ist auch das Bekenntnis, das klare Wort. Also Schwester Waltraud hat draußen Bücher hingerichtet. Ich glaube, es reicht für jeden. Ich möchte damit zum Schluss kommen. Es kann sein, dass wenn wir Frucht bringen, unser Leben eingesetzt wird für ihn. Es kann sein, dass wir in große Anfechtung kommen, obwohl wir Frucht bringen. Es ist Gottes freies Handeln an uns, an seinen Boten, an seiner Gemeinde. Er hat das Recht, Frucht von uns zu erwarten. Und wir dürfen das Vertrauen haben, dass er die Frucht wirkt, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir auf ihn eingehen, wenn wir nicht unseren Gedanken folgen, sondern seinen Gedanken. Amen. Ich möchte, dass wir jetzt das zweite Lied auf unserem Liedblatt zur Hand nehmen. Wir hören wieder eine Strophe und dann sprechen wir die drei, die hier abgedruckt sind. Es sind viel mehr schöne Strophen, aber ich habe es mir so gedacht. Sie sehen diese fettgedruckten Teile. Ich lese immer den Anfang und dann bitte ich Sie mit Zuversicht, das Fettgedruckte zu sprechen. Ja? Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmen lässt mich nicht, das ist meine Zuflucht. Das haben Sie jetzt so traurig gesprochen. Würden Sie es jetzt mal bitte trotz Maske nochmal sprechen? Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Will mein Herr durch strenge Zucht mich nach seinem Bild gestalten? O, so will ich ohne Flucht seiner Hand nur Stille halten. Dann seiner Hand entreißt mich nichts. Sollt ich ihn mit Kleinmut schmähen? Mein Erbarmer selbst verspricht's. Sollt ich ihm sein Wort verdrehen?
Nein, er lässt mich
ewig. Das ist meine Zuversicht. Nun wollen wir beten, besonders für die bedrängte Gemeinde. Ich fange an und dann machen wir einfach eine kurze Zeit der Stille, wo jeder einen Namen eines Missionars oder den Namen eines Landes, eines Volkes vor Gott tragen kann. Dann werden ihm viele, viele jetzt genannt, so wie wir hier sind. Und dann schließen wir mit dem Vater unser ab. Herr Jesus Christus, du Haupt deiner Gemeinde, wir klagen dir das Leid unserer Schwestern und Brüder, die von Willkür und Hass bedroht sind. Wir bitten dich, sei du ihre Zuflucht, sei du ihre Hoffnung, dass sie nicht am Leben verzweifeln. Sei mit allen, die wegen ihres Glaubens bedrängt und verfolgt werden. Wende die Herzen aller, die Unrecht tun. In der Stille beten wir für sie weiter. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun habe ich noch zwei Hinweise. Eine halbschöne Verkündigung und eine ganz schöne. Erst die halbschöne. Nächsten Sonntag ist nochmal Gottesdienst hier und dann zweimal nicht. Erst wieder am 28. März. Draußen liegen diese Zettel am Empfang. Und die ganz schöne, ich kann Ihnen eine Weltpremiere nennen. Die Eidlinger Schwestern haben ein Ermutigungstelefon installiert. Und immer von Samstag bis Samstag kann man unter dieser Nummer zum Ortstarif 3 Minuten Ermutigung hören. Immer samstags wechselt es wieder. Und diese Woche ist Schwester Magdalene dran. Da hören Sie Ihren Ermutigungsimpuls und die Schwestern wechseln sich dann ab. Da gibt es draußen sicher auch so Flyer, die man mitnehmen kann. Man kann andere Leute darauf aufmerksam machen, wenn man denkt, das wäre doch gerade mal ein schöner Impuls für den oder den. Ja, dann möchte ich Sie bitten, wenn Sie aufstehen können, zum Segen, dass wir in die Woche gehen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ja, eine gute Nacht.